Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Kaya 55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
Eingeladen haben wir heute zwei neue Spitzenkräfte an der Verwaltung der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg. Die beiden sollen den Spielball der Kirche wieder ins Rollen bringen.
Wir begrüßen bei uns in der Sendung Sebastian Groß und Udo Hein. Eine Synodentagung hat die beiden zu den neuen Verantwortlichen im Bereich Finanzen und Recht gewählt. Das ist noch gar nicht so lange her. Aber es sind zwei Bereiche, die haben es schon echt in sich. Wir sind neugierig. Herr Groß, Herr Hein, herzlich willkommen bei Kaya 55.
Ja, moin. Vielen Dank. Moin. Ja, wir freuen uns über die Einladung.
Am Mikrofon sind für Sie heute ansonsten Thomas Schiebloch
und Antje Thielking. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Herr Groß, Herr Hein, das Unternehmen Kirche ist Ihnen ja schon lange vertraut. Sie haben ja schon beide ein bisschen für sich selber so abgeschätzt, wie lange Sie dabei sind. Das ist schon ganz schön ordentlich. Jetzt gehören Sie zu den leitenden Kräften unserer Kirche. Herr Groß für den Bereich der Finanzen, Herr Hein für den Bereich des Rechts. Was hat Sie gereizt, gerade jetzt diesen Job anzunehmen?
Wer fängt an?
Ja, ich kann gerne starten.
Herr Groß fängt an.
Mhm. Das ist schön. Ja, ich sehe die Kirche als eine wichtige Institution bei uns in unserer Gesellschaft. Und von daher hat es mich immer gereizt, auch meine Kenntnisse, die ich im Bereich der Betriebswirtschaftslehre habe, in so eine Organisation einzubringen, um zu sagen, wie können wir uns bestmöglich aufstellen, vor allen Dingen im Bereich Finanzen. Und da kam jetzt gerade die Möglichkeit genau richtig. Und ich freue mich auch, dass ich mehr Verantwortung übernehmen kann für den Bereich Finanzen. Und ja, es gibt viele Dinge, die mich gereizt haben, aber vor allen Dingen auch mein Wissen, vor allen Dingen in eine Organisation wie der Kirche in der jetzigen Zeit einbringen zu dürfen.
Das geht mir so ähnlich. Also ich bin Udo Heinen und schon seit 25 Jahren im Rechtsbereich unserer Kirche tätig. Und ich unterstütze unser Kollegium, unser gemeinsamen Kirchenausschuss gerne dabei, dieses Kirchenschiff dann eben weiter segeln zu lassen. Es ist eine ganz bewegte Zeit. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Wir haben natürlich einen Mitgliederschwund, das muss man natürlich auch so sehen. Wir werden andere Probleme bekommen, aber wir haben ein großes Potenzial in unserer kirchlichen Verwaltung. Und das würde ich gerne mit Sebastian Groß und vielen anderen mutig weiterentwickeln.
Wir haben es vorhin im Vorgespräch schon gehört, Herr Groß zählt die Tage, die Sie schon im Amt sind. Das sind doch noch keine 100, aber 40 sagten Sie, glaube ich.
Ja, etwa 40 dann. Genau.
Nun war ja früher eine Person dafür verantwortlich, was Sie jetzt gemeinsam machen. Wer macht denn jetzt genau was von Ihnen?
Das ist einfach. Ich habe versucht, unserer Präsidentin Sabine Blütchen zu sagen, wir haben es so aufgeteilt, wenn ein Dollarzeichen, ein Eurozeichen davor ist, ist Sebastian Groß zuständig. Und wenn ein Paragraphenzeichen davor steht, dann ich. Und so versuchen wir das auch an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzuvermitteln. Es muss also klar sein, dass es Bereiche gibt, die der Einzelne trägt, aber die Verantwortung insgesamt teilen wir auf zwei Schultern. Und das ist gut.
Und dann gibt es ja auch noch Bereiche, wo beide genau. Bereiche verantwortlich sind, zum Beispiel beim Thema Umsatzsteuer. Da stehen neben den Paragraphen auch die Eurozeichen davor. Von daher stimmen wir uns da, denke ich, auch sehr gut ab und arbeiten sehr gut zusammen.
Nun war ja zu hören und zu lesen, dass Sie das nebenamtlich machen.
Ja.
Das ist ja erstmal ein bisschen überraschend. Das heißt, die Aufgaben, die bisher für Sie da waren, die laufen weiter.
Ja, das ist richtig. Ich bin ja im Hauptamt Abteilungsleiter für Finanzen in der gemeinsamen Kirchenverwaltung seit 4,5 Jahren ungefähr. Und jetzt im Nebenamt kommt zusätzlich die Position des nebenamtlichen Oberkirchenrates hinzu. Das heißt, die ursprünglichen Aufgaben laufen weiter. Ja, genau.
Genau, es ist aber Unterstützung zugesagt. Genau. Und das ist uns versprochen. Das wird sicherlich auch so sein. Das wird sich so zurechtrütteln, wie wir das dann machen.
Ist das schon jetzt so erkennbar nach den ersten 40 Tagen, dass die Unterstützung kommen wird? Manchmal läuft es bei Kirchen ja immer ein bisschen langsamer. Die denkt ja so
in
Ewigkeiten.
Ja, in Ewigkeiten, ja, das stimmt.
Ja, das muss natürlich, wir gucken natürlich zunächst erstmal, welche Aufgaben, wie wir das verteilen und wo wir dann am besten Unterstützung bekommen an der Stelle. Aber ich denke, das wird sich in den nächsten Wochen ergeben.
Ist das für Sie beide jetzt auch eine Aufgabe, wo Sie wissen, das wird uns jetzt länger beschäftigen? Oder sind Sie so eine Art, in Anführungsstrichen, Übergangskandidaten? Wie ist das gedacht?
Also ich bin altersmäßig ja schon ein Übergangskandidat.
Oha.
Ich bin jetzt ja 60 geworden und da ist man ja so in der Zielgeraden seiner beruflichen Tätigkeit. Ich dürfte noch bis 2030 und das möchte ich auch nach Stand heute, aber natürlich ist das aus meiner Position heraus sicherlich eine Übergangsregelung. Und ich freue mich, dass Sebastian nicht im gleichen Alter ist, sondern dass er noch eine längere Perspektive hat. Und das wird sich dann so einsingen. Also es ist ja so eine Art Experimentierphase, die wir jetzt so haben. Und da werden wir mal schauen, insgesamt im Kollegium, wie es denn weitergehen kann. Genau. Es ist auf jeden Fall gut, dass neben drei Theologen auch zwei Nicht-Theologen gleichberechtigt, stimmberechtigt sind.
Was höre ich raus? War es eine mutige Entscheidung, das nun doppelt zu besetzen, oder eine übermütige Entscheidung, das doppelt zu besetzen?
Aus meiner Sicht ist es eine mutige und gute Entscheidung, weil wir zwei Bereiche oder weil wir wichtige Bereiche auf zwei Köpfe verteilen. Und das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, weil es zwei wesentliche Bereiche sind für die Zukunft unserer Kirche, gerade der Bereich Recht, aber vor allen Dingen auch Finanzen. Ein ganz wesentliches Thema, um auch die Zukunftsfähigkeit unserer Kirche dann auch sicherzustellen.
Genau. Der Volksmund sagt ja so, zwei Augenpaare sehen mehr. Was sehen denn die beiden Augenpaare Großhain? Was sind die dringendsten Aufgaben? Worauf blicken Sie?
Oh, da müssten wir eine abendfüllende Sendung von
ein bisschen verzeihen. Nehmen wir mal so die zwei, drei Stichworte.
Genau.
Also ich glaube, das Erste, wir leben in Zeiten, wo wir Personalmangel haben. Also wir müssen gutes Bordpersonal haben. Wir haben das bei den Pfarrern, ne? Und wir haben es natürlich auch im Verwaltungsbereich. Es wird schwer sein, qualifizierte, hochmotivierte, begeisterte evangelische Mitarbeiter zu haben und Mitarbeiterinnen natürlich. Und das müssen wir schaffen. Wir müssen ein Personalentwicklungskonzept haben. Wir müssen die Leute begeistern, für uns zu arbeiten. Das ist das Entscheidende.
Genau, da möchte ich gerne einhaken. Wir müssen unsere bisherigen Mitarbeiter natürlich motivieren. Wir müssen sie halten. Das ist gar keine Frage. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung in den nächsten drei Jahren und auch darüber hinaus, um überhaupt die Aufgaben, die wir haben, schaffen zu können. Von daher bin ich ganz deiner Meinung, wenn es darum geht, was ist die größte Herausforderung an der Stelle. Wenn ich kurz ergänzen darf, inhaltlicher Art aus dem Bereich Finanzen sind es natürlich die Jahresabschlüsse, die wir erstellen müssen für die Kirchenkreise und Kirchengemeinden. Das ist eine aus meiner Sicht der größten Herausforderung im Finanzbereich. Aber das geht natürlich nur mit geeignetem und gut und hochmotiviertem Personal an der Stelle.
Ja, also wir müssen es schaffen, Menschen für uns zu begeistern.
Ganz genau.
Sie haben das Kirchenradio KR55 eingeschaltet. Herzlich willkommen. Und wir sind mit zwei neuen Leitenden der Oldenburger Kirche im Gespräch mit Sebastian Groß und Udo Hein.
Sebastian Groß, der Finanzexperte, hatte schon angesprochen. Natürlich ist Geld auch immer ein Thema bei Kirche in diesen Zeiten, glaube ich, noch mehr als früher. Wir nehmen wahr, Kirche hat noch Geld und trotz hoher Austrittszahlen sind die Kirchensteuereinnahmen auf einem hohen Niveau. Wie kommt das denn?
Ja, das kommt natürlich daher, dass wir mit unseren Kirchensteuern an die Einkommensteuer, an die Lohnsteuer gekoppelt sind und aufgrund der wirtschaftlichen Situation wir immer davon auch profitiert haben an der Stelle. Aus meiner Sicht wird es aber nicht so bleiben, weil wir natürlich, wie das allseits bekannt ist, mit einer sinkenden Zahl von Kirchengliedern zu kämpfen haben oder zu tun haben. Und das ist ein wesentlicher Faktor, warum es in den nächsten Jahren nicht mehr so gut aussieht wie jetzt, sondern dass es dann zu einem deutlichen Rückgang unserer Kirchensteuererträge kommen wird. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor an der Stelle.
Ploppt ja auch immer wieder in den Medien auf. Kann man darüber verlässliche Prognosen abgeben?
Ja, wir haben natürlich solche Instrumente wie eine mittelfristige Finanzplanung, in der wir regelmäßig über 5 Jahre, über auch einen längeren Zeitraum hinaus auch diese Zahlen prognostizieren. Da spielen ganz viele Faktoren wie die wirtschaftliche Entwicklung eine Rolle, vor allem auch der Demografiefaktor oder auch, wie ich es eben schon sagte, die Zahl der Kirchenglieder an der Stelle. Und da versuchen wir regelmäßig über so einen fortlaufenden Prozess, so eine fortlaufende Aktualisierung, da die Prognosen dann auch hinzubekommen. Ne? Und natürlich, je weiter man in die Zukunft guckt, umso unsicher wird es. Aber das ist ein Prozess, den wir gut entwickelt haben. Wir besprechen das in einem sogenannten Unterausschuss Controlling. Das sind alles Instrumente, um eben auch verlässliche Zahlen zu haben, um auch besser planen zu können.
Und wenn das Geld nun ein knappes Gut wird, gibt es dann so eine Prioritätenliste dafür, was man dann noch mit dem vorhandenen Geld machen möchte oder vielleicht sogar machen muss?
Ja, wir müssen natürlich zunächst mal unsere Pflichtaufgaben sicherstellen und dann muss man natürlich in bestimmten Bereichen auch schauen, wo legt man Schwerpunkte, was priorisiert man an der Stelle. Das ist ganz wichtig. Man kann nicht alles im Prinzip machen, was vielleicht dann halbherzig ist, sondern müsste sich dann im Zweifel auf bestimmte Bereiche auch fokussieren. Und das führt natürlich auch an der einen oder anderen Stelle zu Problemen, aber wir müssen natürlich auch schauen, ob wir vielleicht an manchen Stellen auch effizienter arbeiten könnten, ne? Und um dadurch vielleicht auch mögliche Ressourcen einsparen zu können, wenn wir von sinkenden Steuereinnahmen sprechen.
Die Kirchensteuer ist ja eine wichtige Einnahmequelle, aber es ist ja auch kein Geheimnis, ist das eine ungefährdete Einnahmequelle für die Zukunft oder gibt es da auch Veränderungen, die sich abzeichnen, vielleicht auch durch rechtliche Entscheidungen oder können wir damit erstmal auch weiter rechnen?
Ja, wir haben natürlich das Problem, dass vielleicht auch die Kirchensteuereinnahmen dadurch sinken, wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, durch die sinkenden Gemeindegliederzahlen, das ist ein wesentlicher Faktor. Darüber hinaus kann es natürlich auch aufgrund von wirtschaftlichen Schwankungen, sei es der Krieg in der Ukraine oder auch andere, weil die hohe Inflation zum Beispiel, dass es dadurch zu niedrigeren Steuereinnahmen kommt an der Stelle, wir gleichzeitig natürlich auch höhere Löhne, Gehälter bezahlen müssen aufgrund der Tarifentwicklung. Von daher ist es schwierig, das zu prognostizieren und so wie wir bislang davon ausgehen, würde ich sagen, dass wir in Zukunft mit deutlich niedrigeren oder mit sinkenden Steuereinnahmen zu tun haben an der Stelle.
Ein Stichwort, was zurzeit, wenn man sich dafür interessiert, für Kirche und Geld immer auch wieder auftaucht, ist es der Staatsleistung. Können Sie mir mal wie so ein bisschen wie in der Sendung mit der Maus kurz erklären, wie geht denn das überhaupt, das mit den Staatsleistungen?
Ja, die Staatsleistungen sind ja Gelder, die der Staat unabhängig von der Einkommensteuer unserer Kirche zur Verfügung stellt. Das geht weit zurück, aber da ist der Kirchenjurist vielleicht ein bisschen näher dran, muss ich sagen. Soweit ich es verstehe und erläutern kann, geht es darum, dass es um Entschädigungen geht, die der Staat zu leisten hat für ganz früh in der zurückliegenden Zeit entstandene Enteignungen, glaube ich, sonst hilft mir, wenn ich da falsch liege, genau. Und dafür bezahlt der Staat eine Entschädigung an uns, an die Kirche. Natürlich stehen die Staatsleistungen derzeit auch in Frage. Nichtsdestotrotz sind die Staatsleistungen ein wesentlicher oder ein großer Teil mit ungefähr 4 Millionen Euro an Einnahmen, an Erträgen, die wir zur Verfügung haben.
Also für die Oldenburger Kirche 4 Millionen.
Ja, richtig.
Für die
Oldenburger
Kirche ungefähr 4
Millionen. Was sagt der Jurist zu Staatsleistungen?
Ja, ergänzt du einfach.
Nein, das ist absolut korrekt hergeleitet. Es gibt einen Lockumer Vertrag, das ist ein Vertrag der niedersächsischen Kirchen mit dem Land Niedersachsen. Und da ist das gesichert. Da ist das vereinbart und es gibt jetzt halt Überlegungen, diese sogenannten Reparationszahlungen, wenn man so will, sind verfassungsrechtlich abgesichert und da kann man sagen, okay, vielleicht ist das irgendwann mal ausgelaufen. Da gibt es jetzt Überlegungen vom Bund aus und auch in den Ländern, dass man das ablöst, also ein für alle Mal. Sebastian Groß hat eben schon gesagt, es sind etwa 5% unseres Haushaltes pro Jahr, 4 Millionen, etwas über 4 Millionen. Damit kann man natürlich vieles Gutes tun, was wir so machen im Bereich Kindertagesstätten, Friedhöfe, alles, was wir so vorhalten, auch hier Sozialstation. Nun ja, und wenn das wegbricht, dann ist das natürlich ein schwerer Einschnitt. Aber das ist jetzt im Schwange, das ist in der Diskussion und es wird nicht ersatzlos fallen, sondern es wird dann eine Art Ausgleich geben.
Aber an dem Punkt sieht man, es hat Paragraphen und die Zahlen, von daher ergänzen wir uns an der Stelle sehr gut.
Da warten wir mal die weitere Entwicklung ab. Also da ist das letzte Wort ja noch nicht gesprochen, das ist noch nicht vorbei.
Was kann Kirche denn dafür, ein Argument dafür in die Waagschale werfen?
Wir leisten viel, was ich eben schon so versucht habe anzudeuten. Es sind ja Zahlungen, wir kriegen ja nur von einem Teil Kirchensteuern. Wir sind etwa ja nur noch mit 50% in der Bekenntnisbindung und es werden ja...
Das ist ein Wort, das Sie eben kurz erklären müssen. Bekenntnisbindung ist nicht bei jedem so
klar. Ja, also es gibt ja eine ganze Menge Menschen, die sagen, wir sind Christen, aber ohne bei uns Mitglied zu sein.
Ja, richtig.
Und das ist eben bedauerlich aus unserer Sicht. Sondern ich finde, Bekenntnisbindung bedeutet eben auch, dass man Mitglied ist unserer oldenburgischen Kirche. Und es lohnt sich ja auch, bei uns Mitglied zu sein oder auch zu werden. So ein Wiedereintritt ist ja relativ einfach. Wir wollen nicht über Austrittszahlen reden. Sondern bei uns in der Lambertikirche beispielsweise in Oldenburg ist ein Wiedereintritt relativ problemlos möglich.
Und nochmal zum Thema, was machen wir mit unserer Kirchensteuer? So die Haupteinnahmegründe, dass wir sagen können, deswegen brauchen wir die auch. Es fehlt eben Kindertagesstätten, Sozialstationen.
Also ich finde, in Zeiten des Umbruchs, so wie wir jetzt gerade aufgestellt sind, wir müssen Orientierung geben, wir müssen Halt geben. Und das ist der ganz normale sonntägliche Gottesdienst, wie wichtig der ist. Mhm. Oder die Orte, die wir bieten. Denken wir, gerade im Urlaub oder so, sollte jeder nochmal...
Das ist vor allen Dingen gerade, wenn ich das ergänzen darf, in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ein ganz wichtiger Punkt. Das hatte ich auch im Rahmen der Synode auch gesagt. Wir sind in einer Institution, die so wichtig ist für unsere Gesellschaft, gerade wenn man die Nachrichten anstellt und ringsrum guckt, was auf dieser Welt passiert, ist doch die Kirche sozusagen als Zufluchtsort, als Fels in der Brandung so wichtig und um auch christliche Werte zu verkörpern, Dinge, die über Jahrzehnte hinweg für die viel gekämpft werden musste, die jetzt in Frage stehen an vielen Stellen. Und deswegen ist aus meiner Sicht die Kirche als Institution in unserer Gesellschaft so extrem wichtig. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir eine gute, solide Basis für die Finanzen haben, um eben diese Aufgaben in unserer Gesellschaft auch erfüllen zu können. Von daher ist es nur wichtig, dass wir sehr gut und sehr effizient mit unseren uns anvertrauten Mitteln arbeiten an der Stelle, damit es dahin kommt, an die Kreise kommt oder in die Bereiche kommt, in denen es am wichtigsten ist an der Stelle.
Ja, gerade auch im diakonischen Bereich. Genau. Also denken wir an Beratungsstellen. Ja.
Sie hören KL 55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Heute sprechen wir mit Sebastian Groß und Udo Hein über die Patientin Kirche.
Und wir haben gerade gehört, dass Staat und Kirche bei uns schon in vielen Bereichen verbunden sind.
Ja.
Die Frage ist ja, wieso ist das eigentlich so? Eigentlich sind sie doch bei uns eher so zwei getrennte Einrichtungen. Wie ist diese Verbindung? Wie kann man die gut beschreiben? Getrennt und doch zusammen?
In vielen Bereichen ja. Ne? Wir haben nach wie vor zu vielen Entscheidungsträgern von Stadt und Land gute Kontakte. Wir werden wahrgenommen. Wir haben ein partnerschaftliches Verhältnis zum Beispiel bei den Kindertagesstätten, bei den Friedhöfen. Da sind wir ja hier im Oldenburger Land fast Monopolist, zumindest im Norden. Also die meisten Friedhöfe bei uns werden eben von Kirchengemeinden verwaltet. Wir haben über 110 Kindertagesstätten, die wir natürlich auch in der Finanzierung der Kommunen betreiben. Da muss man schon partnerschaftlich zusammenarbeiten. Das ist einfach notwendig. Und wenn es da finanzielle Schieflagen gibt, wie bei der Veränderung des Bestattungswesens meinetwegen, dann ist es eben so, der Friedhof liegt meistens mitten im Dorf. Und wenn dann eben weniger Einnahmen entstehen, generiert werden, dann ist es eben schwierig, die Friedhöfe ohne Kostenbeteiligung der Kommunen zu halten. Und das ist im Moment eine unserer beiden Schwerpunktaufgaben, die Refinanzierung in all diesen Bereichen zu verhandeln, sicherzustellen. Und das wird uns auch die nächsten Jahre begleiten, dass wir ein partnerschaftliches Verhältnis zu den Kommunen haben.
Vor welchen juristischen Herausforderungen steht denn Kirche?
Oh, vor vielen.
Und also, eins, was Ihnen jetzt gerade auf dem Herzen liegt?
Also wir müssen sehen, dass wir die Pfarrstellenversorgung überall sicherstellen. Dafür müssen wir wahrscheinlich unser Besetzungsrecht für die Pfarrstellen nochmal anpassen, verändern. Wir müssen es modernisieren, wie andere Kirchen es auch schon gemacht haben. Wir müssen mehr zu interprofessionellen Teams kommen. Das wird eines der Schwerpunktthemen der kommenden Synoden sein. Wir müssen im Klimaschutz glaubwürdiger vorankommen. Also nicht nur einfach sagen, wir machen das, sondern wir müssen auch wirklich Leuchttürme dafür setzen, dass es eben auch gelingt. Wir müssen ein neues Klimaschutzgesetz schreiben. Wir müssen auch im Bereich von so ganz banalen Sachen wie ein Kollektengesetz besser werden. Also unser Kollektengesetz basiert auf einer Regelung von 1946. Und mittlerweile gibt es auch eine digitale Kollekte, vielleicht auch, dass man schnellere Abläufe findet. Es darf nicht sein, dass Kollekten irgendwo liegen bleiben, sondern dass sie dahin gehen, wo sie dann auch für bestimmt sind. Zum Beispiel Ukraine-Hilfe. Das Deutsche Rote Kreuz hatte da erhebliche Probleme, diese Spenden auch gleich weiterzuleiten. Bei uns im kirchlichen Bereich läuft es gut und das wollen wir auch durch Gesetze sicherstellen, die Kontrolle sicherstellen. Wir müssen weiterhin transparent sein für Geber und Nehmer.
Das Geld wird weniger, eben auch das Personal, haben Sie gerade gesagt. Und auch Gemeinden überlegen ja auch schon neue Konzepte, haben sich auf den Weg gemacht. Kirche soll schlanker werden, kann man glaube ich auch sagen. Und die juristische Seite muss da mitgehen.
Ja.
Welche Vorarbeiten müssen denn dafür geleistet werden, für solche Veränderungsprozesse?
Wir müssen uns von Gepäck verabschieden. Wir müssen also die Aufsichtsbefugnisse beispielsweise überdenken zumindest. Wir müssen mehr Vertrauen geben in die Kirchengemeinden. Also wenn zum Beispiel eine Kirchengemeinde einen Raum umgestalten möchte, muss man hier heute noch ein aufwendiges Genehmigungsverfahren machen. Da müssen wir überlegen, gemeinsam mit der Synode, was kann man dabei entschlacken. Also von welchem überflüssigen Gepäck können wir uns trennen. Das muss, glaube ich, auch rechtlich dann nachvollzogen werden.
Kirche hat ja auch Wahlen. Im nächsten Jahr ist es wieder soweit, Gemeindekirchenratswahl. Welche Veränderungen wird es geben?
Viele. Also wir werden digital werden bei der Wahl. Die Synode hat sich entschieden, dass ein Online-Verfahren möglich ist. Das heißt also jeder in unserer Kirche wird, also etwa 325.000 von den rund 380.000 sind wahlberechtigt, denn man ist wahlberechtigt schon ab 14. Und ab 16 kann man sogar schon gewählt werden. Das ist zum Beispiel eine der Neuerungen. Und man kann digital wählen. Das heißt, zu Hause am PC, man kriegt Unterlagen zugeschickt, ein Wahlbrief wird Anfang des kommenden Jahres verschickt werden. Da werden Möglichkeiten bestehen, entweder eine Briefwahl durchzuführen oder dann eben gleich online zu wählen. Und wenn das die Gemeinden wollen, kann man auch noch klassisch an der Urne wählen. Aber das ist nur noch optional. Man kann also alles digital oder per Brief machen. Man kann sich auch nur für 3 Jahre verpflichten. Bisher war es für 6 Jahre. Wenn man sagt, okay, ich mache erstmal eine sogenannte Probezeit von 3 Jahren, dann ist man nach 3 Jahren raus aus der Verpflichtung. Wir haben vorgesehen, dass man auch berufen werden muss, also Jugendlicher in Anführungsstrichen. Also die Gemeinden werden aufgefordert, mindestens einen jungen Menschen in den Gemeindekirchenrat zu berufen. Wir wollen also jünger werden im Gemeindekirchenrat. Und wir wollen, dass auf jeden Fall mehr Entscheidungsbefugnisse in den Gemeindekirchenrat gegeben werden. Das heißt also weg vom Oberkirchenrat. Die ganzen Aufsichtsbefugnisse liegen dann beim Kreiskirchenrat. Also wer darf zum Beispiel berufen werden, diese Bestätigung und so. Das läuft also alles auf Kreisebene. Also insgesamt ein ganz tolles Verfahren. Wir hoffen, dass am 10. März 2024 ganz viele Menschen sich dann beteiligt haben an den Gemeindekirchenratswahlen. Jetzt kann man kandidieren. Bis Ende Oktober werden die Wahlvorschlagslisten aufgestellt.
Gibt es sie auch schon online?
Ja, wir haben eine Seite, Kirche mit mir heißt es. Eine Kirche mit mir. Es gibt ein Vorwort, die ersten wichtigen Unterlagen sind eingestellt. Zum Beispiel ein Zeitler heißt es eingestellt. Das Gesetz ist eingestellt. Ausführungshinweise dazu sind eingestellt. Es lohnt sich mal auf diese Seite zu gehen, Kirche mit mir.
Dann vielleicht nochmal so zum Schluss. Wir haben uns überlegt, Kirche, unsere Haltung steht ja sehr stark im Versöhnung, Friede, ja. Aber auch in der Kirche gibt es sicherlich mal Stress und ja. Streitigkeiten. Ja. Wie wird in der Kirche juristische Streitigkeiten ausgetragen?
Naja, wir haben unseren eigenen Klageweg. Ne? Letztendlich haben wir einen Rechtshof in Hannover. Das wird mit hauptamtlichen Richtern, die das ehrenamtlich machen, so ähnlich wie bei uns. Mhm. Also Menschen, die normal im kirchlichen Ehrenamt stehen, aber hauptberuflich dann eben Juristen sind, die urteilen in einem Rechtshof. Dann werden Streitigkeiten entschieden. Auch zwischen den einzelnen Organen, ne? Also falls mal die Synode mit dem Oberkirchenrat nicht so richtig einverstanden ist oder eine Kirchengemeinde mit dem Oberkirchenrat. Dafür haben wir den Rechtshof in Hannover.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Und bei uns zu Gast sind die Spitzenleute in der oldenburgischen Kirchenverwaltung, Sebastian Groß und Udo Hein.
Wir haben viel über das Jetzt gesprochen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen die Glaskugel nehmen, in die Zukunft der oldenburgischen Kirche denken. Erstmal denken. Was sehen Sie? Rosa-rot oder pechschwarz?
Aus meiner Sicht irgendwas dazwischen. Ne?
Ja, also, absolut dazwischen. Ja.
Genau, wir wissen, dass wir viele Herausforderungen haben. Das kann man ganz offen und ehrlich so sagen. Wir gerade im Bereich der Verwaltung, das Thema Jahresabschlüsse, das Thema Finanzen, da müssen wir zukunftsfähiger aufgestellt sein. Gerade vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit ist ja auch die Einführung der Doppik ein ganz wesentliches Instrument. Darüber hinaus müssen wir in der Verwaltung mehr auf die Digitalisierung kommen. Wir müssen effizientere Abläufe, schnellere Abläufe haben. Und von daher, wenn wir das schaffen sollten, vor allen Dingen aber auch, was wir eingangs sagten in unserem Gespräch heute, unsere Mitarbeitenden zu motivieren und sie mitzunehmen, vor allen Dingen.
Uns alleine schaffen wir nichts.
Ja, alleine schaffen wir, aber das, wir haben ja auch ein gutes Ziel. Ne? Die Kirche hat ja nun auch wesentliche und wichtige Aufgaben. Und wenn wir die Begeisterungsfähigkeit auch in der Verwaltung, in sämtlichen Strukturen, in sämtlichen Positionen, wenn wir diese Begeisterungsfähigkeit weiter transportieren und die in den bestimmten, in den Bereichen wecken, ich glaube, dann werden wir die Herausforderungen auch schaffen an der Stelle.
Womit möchten Sie begeistern? Nun arbeiten ja viele schon bei Ihnen und was soll jetzt noch das hervorkitzeln, dass entweder noch mehr kommen oder andere Menschen kommen und sagen, oh ja, bei Kirche arbeiten, das ist gut, das möchte ich.
Ja, all das würde ich gerne mit aufgreifen, das möchte ich gerne. Ich möchte, dass wir mit Stolz zur Arbeit kommen und sagen, wir arbeiten für einen der wichtigsten Arbeitgeber und für eine wichtige Institution in unserer Gesellschaft. Und ich möchte, dass wir besser werden, vor allen Dingen in der Verwaltung, bessere Abläufe bekommen und dadurch eben stolz auf unsere Kirche sind. Und das möchte ich gerne, dass das auch abfärbt auf andere, die für diese Institution auch eintreten und sagen, wir stehen dahinter in dieser Zeit, in der wir uns jetzt befinden, weil wir eben positiv in die Zukunft blicken wollen und die Werte, um die es zu kämpfen gilt, um diese hochzuhalten an der Stelle.
In schwierigen Zeiten guckt man ja oft auch, mit wem kann ich kooperieren, mit wem kann ich zusammenarbeiten. Da gibt es im Niedersachsen natürlich auch so die Konföderation. Ja. Ist das so, dass man in solchen Zeiten auch sagt, da gibt es so eine riesige Kirche wie Hannover, vielleicht stärken wir uns dadurch, indem wir mit denen uns zusammenbinden und ein Teil von denen werden. Ist sowas eine Überlegung, die berechtigt ist oder die gemacht wird oder wäre naheliegend?
Ja, und das haben ja unsere Vorgänger auch schon angestellt. Ne? In einigen Bereichen ist es auch gut gelungen. Wir haben ja auch einige Institutionen gemeinsam, zum Beispiel haben wir ein gemeinsames Rechenzentrum, das wird in der Form einer AG verwaltet oder auch betrieben. Also es macht Sinn, über den Tellerrand zu gucken, auch in diesen Bereichen. Und das ist natürlich auch so eine Zukunftsfrage. Was lohnt es sich nicht mehr allein in Oldenburg zu machen? Was hat solch eine größere Bedeutung? Das geht zum Beispiel bei solchen Sachen los wie Orgelsachverständige, Glockensachverständige. Da sind wir relativ klein aufgestellt. Es ist da auch sinnvoll, das auf größere Schultern zu bringen, Fachkompetenzen zu bündeln innerhalb von Bremen und den 5 Kirchen in Niedersachsen. Und da braucht nicht jeder einen eigenen Vorgarten, sondern da macht es vielleicht Sinn, ein größeres Gewächshaus zu haben.
Werden wir ein Sprengel von Hannover?
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Also es wird eine Veränderung geben, überall natürlich. Aber ich glaube, in absehbarer Zeit, und Sie sprachen, glaube ich, eben von 5 Jahren, da wird das kein Thema sein.
Wenn wir ins Oldenburg schauen, gibt es viele wunderbare alte Kirchen, viele Gemeindehäuser, die auch noch gar nicht so alt sind teilweise, aber auch schon so den ein oder anderen kleine Macke haben, dass sie saniert werden müssten, wenn man das alles so zusammenrechnet. Puh, da ist ja doch ordentlich was zu rütteln und zu bewegen. Ja. In finanziell schwieriger werden Zeiten, gibt es da schon einen Plan?
Ja, es gibt überall Pläne für. Also erstmal muss man natürlich sagen, man muss auch sagen, Eigentümer sind die Gemeinden. Und wir wollen sie nicht bevormunden. Also es ist erstmal die Entscheidung vor Ort, in Anführungsstrichen. Was passiert mit unserer Kirche? Und natürlich gibt es den Anspruch auch auf Beratung. Und auch so Kleinstgemeinden werden es niemals schaffen, die nur 200, 300 Gemeindeglieder haben, wie im Wangerland, diese wunderschönen Kirchen zu unterhalten. Sondern da muss es Solidarität geben, Unterstützung, eben auch von den Gemeinden, die finanziell eben nicht so belastet sind mit solchen kostbaren Kirchengebäuden, die steinreich werden lassen, aber wo finanzielle Unterstützung eben auch von der Landeskirche möglich ist. Also wir müssen auch andere Einnahmequellen erschöpfen. Also da gibt es Stiftungen natürlich, es gibt die Möglichkeit eben auch staatliche Gelder, Denkmalpflege zu bekommen. Da müssen wir noch viel besser werden. Ne? Wir müssen diese Liederprogramme besser abrufen können. Wir brauchen Spezialisten und da versuchen wir wieder zu motivieren, dass wir Leute dafür motivieren, die das einfach toll finden, Gelder zu requirieren. Es gibt Leute, die finden das natürlich auch erschöpfend, langweilig oder haben da auch gar keine Lust zu, aber wir müssen dazu bringen, es ist eben was Tolles, wenn es so ein Projekt eben gibt, diese alten Kirchengebäude zu unterhalten. Ja. Zum Beispiel die Beheizung von diesen Kirchengebäuden ist natürlich auch eine große Herausforderung in Zeiten, wo man eben auch auf dem Energiesektor neu denken muss.
Ja. Wir haben es schon öfter mal gehört in der Sendung, dass Personal, williges und engagiertes Personal wichtig ist für Sie. Aber gibt es auch Bereiche, wo Sie beide denken, da sollte sich Kirche einfach mehr engagieren, sichtbarer sein? Vorhin fiel mal das Stichwort Klimaschutz, das ist was mir immer am Herzen. Aber wie kann denn Kirche dann? Jetzt haben wir gehört, wir haben Energie gespart im Winter, das ging ganz gut. Es gab hier und da mal eine Decke, aber so wunderbar war es dann auch nicht da bei Kälte zu sitzen, ehrlich gesagt. Ja. Aber okay, das ist ja nun kein Klimaschutz in dem Sinne, sondern Energiesparen, da liegt das ja erstmal oben auf. Was müsste denn noch passieren?
Aus meiner Sicht, wir haben ja auch ganz viele Grundstücke, die wir verwalten und Thema Fahrfonds auch. Ne? Und das sind natürlich Optionen oder das sind natürlich ein Potenzial, ein großes Potenzial, um erneuerbare Energien auch zu fördern. Wir haben die Dächer von einzelnen Kirchen, wir haben die Gemeindehäuser, auf denen wir Photovoltaikanlagen bauen können. Ich glaube, da müssen wir mit großem Vorbild vorangehen, weil ich denke, dass die Kirche zum Thema Wahrung der Schöpfung auch eine ganz besondere Aufgabe in dem Zusammenhang hat, dort als Vorbild auch zu fungieren. Und da haben wir großes Potenzial. Da haben wir auch das Thema Klimaschutz gesetzt, was wir dieses Jahr hoffentlich dann auf den Weg bringen, nicht nur wollen, sondern auch müssen, um vor allen Dingen in unserer Gesellschaft auch zukunftsfähig zu sein vor dem Hintergrund der ökologischen Fragestellung, sodass wir da auch sehr gut aufgestellt sein müssen. Da haben wir jetzt auch einzelne auch Arbeitsgruppen, die sich natürlich dort sehr intensiv bereits mit befassen. Und die wollen wir, kann ich aus meiner Sicht auch sagen, auch aus dem Thema Pflanzen bestmöglich unterstützen, zu schauen, wie wir dort die Dinge auf den Weg bringen. Und das ist aus meiner Sicht, da sollte sich Kirche, das war ja Ihre Frage auch, sollte sich Kirche aus meiner Sicht, da kann sich Kirche nicht genug für engagieren bei diesem so wichtigen und elementaren Thema wie der Energie und der Umwelt um uns herum.
Ja, und aus meiner Sicht ergänzend dazu, wir müssen mehr in Urlauberseelsorge aus meiner Sicht investieren. Also gerade in den Bereichen, wo Menschen überlegen können, wenn sie mal Zeit haben, durchatmen, da müssen wir Angebote schaffen. Und wir sind ja an der Nordseeküste gesegnet mit wunderschönen Kirchen. Wir brauchen da mehr vernetzte Angebote, dass eben auch klar ist, nicht am gleichen Tag, nur am Sonntag um 10 Uhr findet eine Veranstaltung statt, sondern eben an allen Wochentagen. Und das müssen wir gerade im Sommer, müssen wir bessere Angebote noch schaffen. Es gibt gute Ansätze und das, glaube ich, kann man... Ja.
Also Niedersachsen als Urlaubsland und damit als Kirchenerlebbarland.
Ja, zum Beispiel.
Mhm. Kirche Oldenburg, wir gucken nochmal jetzt ins Jahr 2040. Welche Gedankenbilder kommen Ihnen?
Wir sind mit dem Thema Finanzen komplett auf dem Laufenden.
Wir sind nach wie vor zahlungsfähig.
Wir haben unseren Klimaschutz auf dem Laufenden. Wir gehen weiterhin mit gutem Vorbild voran. Wir dürfen nicht nur sagen, dass wir die Werte verkörpern, sondern wir müssen es auch tatsächlich leben. Wir müssen authentisch sein. Ich hoffe, dass das im Jahr 2040 noch mehr an Zuschauer, noch mehr an Realität erfährt, wie es jetzt schon der Fall ist. Ich glaube, dass das so das Zielbild ist, im Zusammenhang natürlich auch mit den juristischen Fragestellungen, dass wir weiterhin auch eigenständig existieren und weiterhin ein Vorbild in unserer Gesellschaft sein können, um die christlichen Werte zu verkörpern und sie vor allen Dingen, wie ich sagte, zu leben.
Und im Jahre 2040 werden Sie ja auch noch dabei sein, Herr Rhein, bei Ihnen.
Ich bin ja auch noch erstmal auf 3 Jahre gewählt, das kann man auch nochmal dazu sagen. Und wie es dann weitergeht, das werden wir in den 3 Jahren nochmal dann ermitteln und schauen wir mal.
Ich werde mich auf jeden Fall dann auch ehrenamtlich engagieren können. Da habe ich auch große Lust drauf. Man hat ja im Moment so viel zu wenig Zeit. Also ich engagiere mich zum Beispiel ganz gerne ehrenamtlich auf dem Friedhof. Allein bei Gräberpflege. Ne? Also es ist ein tolles Erlebnis, als Ehrenamtlicher in Gannekesee auf dem Friedhof zu stehen. Einmal im Monat am Samstagvormittag mit vielen Gleichgesinnten versuchen, diesen Friedhof noch ein besseres Gestaltungsbild.
Den Friedhof an der St. Cyprian Corneliuskirche oder den
anderen? Den neuen.
Den sogenannten neuen
Friedhof. Ja, aber wir sind eine ganz engagierte. Aber das ist toll, wenn man sich auch da ehrenamtlich mit anderen trifft und engagiert. Also ich glaube, dafür werde ich dann noch mehr Zeit haben.
Und das ist schön.
Das ist auch mal ganz gut als Abwechslung zu dem, was wir sonst am Schreibtisch machen.
Also Sie hören, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, es ist so, 2 begeisterte Männer sitzen hier bei uns und sie suchen auch begeisterte Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Kommen Sie zur Kirche, da können Sie was erleben.
Lieber Sebastian Groß, lieber Udo Heinen, wir danken für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Tatkraft, Energie bei allen Prozessen, in denen Sie stecken, dass Sie aber auch schnell laufen müssen, diese Prozesse, und mögen, und dass Sie vor allen Dingen viele Unterstützende dabei haben. Alles Gute dabei.
Ja, danke schön.
Danke, auch von meiner Seite.
Den Podcast dieser Sendung und auch vergangener sowie vertiefende Informationen zu KfL 50 können Sie in aller Ruhe und überall, wo Sie möchten, auf unserer Website kirchenradio-oldenburg.de nachlesen oder auch nachhören. Und wie immer laden wir Sie ein zu unserer nächsten Sendung, die Freitag, den 12. Mai 2023 ausgestrahlt wird. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiploch. Bis dahin, bleiben Sie behütet und tschüss.